MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute am Heiligabend liest Ulrich Noethen weihnachtliche Gedichte und Betrachtungen von Hermann Hesse. 1877 ist Hermann Hesse geboren, hinein in eine kinderreiche Familie von Missionaren. Das hat ihn geprägt. Hermann Hesses Eltern vertraten die Glaubensrichtung des Pietismus, sehr dicht orientiert an der Bibel. Glaube sollte das Leben verändern. Die Erinnerung an die Weihnachtsabende seiner Kindheit hat Hermann Hesse liebevoll gepflegt. In der Zeit des Ersten Weltkriegs allerdings, in der auch seine erste Ehe in eine Krise geraten ist, ist er zum Weihnachtskritiker geworden. Das Feiern erschien ihm mehr und mehr vordergründig, sentimental, kommerziell und verlogen. Also eine Weihnachtsskepsis, die viele auch heute wahrscheinlich nachvollziehen können. In Hesses Gedichten kann man aber trotzdem immer noch auch spüren, dass da eigentlich eine große Innigkeit ist gegenüber der Weihnachtsbotschaft und eben der Erinnerung an die eigene Kindheit. Hier also Ulrich Noethen.
Dezember. Magst noch so viele Sorgen haben, was wissen davon deine Mädel und Knaben? Wirf ab, was dich bedrücken mag, rüst ihnen reich den Weihnachtstag, damit auch dir im Herzen der Heiland wohnen mag. Weihnacht. Auch früher schon, ehe die große Mahnung an uns ergangen war, bekam ich an Weihnachten je und je leise Widerstände, bekam einen etwas unangenehmen Geschmack auf der Zunge zu fühlen, wie bei einer Sache, welche zwar hübsch, aber nicht ganz echt ist, welche zwar allgemein Vertrauen und Achtung genießt, welcher man aber ganz heimlich doch ein wenig misstraut. Jetzt, da die vierte Kriegsweihnacht kommt, ist der Geschmack auf der Zunge unüberwindlich geworden. Gewiss, ich feiere Weihnacht, weil ich Kinder habe, die ich nicht um eine Freude bringen will. Aber ich begehe diese Kinderweihnacht ebenso, wie ich in meiner Kriegstätigkeit die Gefangenenweihnacht begehe, als einen hergebrachten, festlich offiziellen Akt verjährten Herkommens, verstaubter Sentimentalität. Den armen Kriegsgefangenen, die wir seit 3 Jahren wie Schwerverbrecher schmachten lassen, schicken wir hübsche Kisten und Päckchen mit Tannenzweigen darin. Es ist rührend. Und ich fühle das Rührende daran selber zu Zeiten stark. Denke mir die Gefühle eines Gefangenen, der sein kleines Geschenkchen erhält. Male mir aus, welche ein Strom von Erinnerungen ihn unter Umständen beim Duft eines Tannenzweiges überfallen kann. Aber auch das ist ja schließlich nichts als eine Sentimentalität. Und ebenso wie wir die Gefangenen jahrelang einsperren, obwohl sie nichts getan haben, als sich von einem Sturmangriff oder einer gewaltsamen Erkundung überraschen zu lassen, und wie wir diese armen Hunderttausende und Millionen dann an Weihnachten mit einer gefühlvollen Gabe heimsuchen und sie an das Fest der Liebe erinnern, ebenso machen wir es mit unseren Kindern. Einmal im Jahr lassen wir sie sich an der Legende von der göttlichen Liebe freuen, sind einen Abend lang beim Christbaum mit ihnen rührend nett und erziehen sie im Übrigen zum selben Schicksal, das wir heute alle verfluchen. Wenn der Kriegsgefangene mir das hübsche Weihnachtspaket, das ich ihm schicke, ins Gesicht schmeißt und den sentimentalen Tannenzweig mit Füßen tritt, so hat er ganz recht. Und wenn unsere Kinder uns am Lichterbaum unsere ganze Ergriffenheit und Erlöstheit durch das Christkind nicht recht glauben können und uns für ein wenig falsch oder doch für ziemlich komisch ansehen, so haben sie ebenfalls völlig recht. Unsere Weihnacht ist, von den paar wirklich Frommen abgesehen, ja schon sehr lange eine Sentimentalität. Zum Teil ist sie noch Schlimmeres geworden: Reklameobjekt. Basis für Schwindelunternehmungen, beliebtester Boden für Kitschfabrikation. Das kommt daher, die Weihnacht und das Fest der Liebe und Kindlichkeit ist für uns alle schon längst nicht mehr Ausdruck eines Gefühls. Es ist das Gegenteil, ist längst nur noch Ersatz und Talmi-Nachahmung eines Gefühls. Wir tun einmal im Jahre so, als legten wir großen Wert auf schöne Gefühle, als ließen wir es uns herzlich gern etwas kosten, ein Fest unserer Seele zu feiern. Dabei kann die vorübergehende Ergriffenheit von der wirklichen Schönheit solcher Gefühle sehr echt sein. Je echter und gefühlvoller sie ist, desto mehr ist sie Sentimentalität. Sentimentalität ist unser typisches Verhalten der Weihnacht und den wenigen anderen äußeren Anlässen gegenüber, bei denen noch heute Reste der christlichen Lebensordnung in unser Tagesleben eingreifen. Unser Gefühl dabei ist dieses: Wie schön ist doch dieser Liebesgedanke! Wie wahr ist es, dass nur Liebe erlösen kann! Und wie schade und bedauerlich, dass unsere Verhältnisse uns nur einen einzigen Abend im Jahr den Luxus dieses schönen Gefühls gestatten, dass wir sonst Jahr aus, Jahr ein durch Geschäfte und andere wichtige Sorgen davon abgehalten sind. Dies Gefühl trägt alle Merkmale der Sentimentalität. Denn Sentimentalität ist das Sich-Erlaben an Gefühlen, die man in Wirklichkeit nicht ernst genug nimmt, um ihnen irgendein Opfer zu bringen, um sie irgendje zur Tat zu machen. Wenn die Pfarrer und Frommen klagen, dass der Glaube und damit das Glück aus der Welt geschwunden sei, so haben sie recht. Unser Verhalten gegen alle wirklichen Werte des Menschen ist von einer Barbarei und Rohheit, wie sie die Welt seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hat. Dies zeigt sich in unserem Verhalten zur Religion, in unserem Verhalten zur Kunst, in unserer Kunst selber. Denn die beliebte Meinung, dass die Kunst des modernen Europa auf einer ungeheuer hohen Stufe stehe, ist ebenso ein Irrtum der Bildungsphilister wie die Meinung vom Vorhandensein einer hochstehenden und respektverdienenden Kultur unserer Zeit. Der Gebildete von heute verhält sich zur Lehre Jesu so, dass er das ganze Jahr hindurch an sie nicht denkt und nach ihr nicht lebt, dass er aber am Weihnachtsabend einer vagen, wehmütigen Kindererinnerung nachgibt und ein wenig in zahmen, wohlfeil frommen Gefühlen schwelgt, ebenso wie er noch ein- oder zweimal im Jahre, etwa bei Aufführung der Matthäus-Passion, dieser zwar längst verlassenen, dennoch aber noch unheimlichen und im Verborgenen mächtigen Welt seine Referenz macht. Ja. Das alles gibt man zu, jedermann weiß es, und jeder weiß auch, dass es traurig ist. Schuld daran sind politische und ökonomische Entwicklungen, sagt man. Schuld ist der Staat, Schuld ist der Militarismus und so weiter. Denn irgendetwas muss ja doch schuld sein. Kein Volk hat den Krieg gewollt, ebenso wie kein Volk den 14-Stunden-Tag, die Wohnungsnot und die Kindersterblichkeit gewollt hat. Ehe wir wieder Weihnacht feiern und das Ewige und einzig Wichtige in uns mit einem verlogenen Ersatzartikel von Gefühl abspeisen, sollten wir uns lieber dieses ganzen Elendes recht bewusst werden, auch wenn es zur Verzweiflung führt. Schuld an unserem Elend, Schuld an der Nichtigkeit und rohen Verödung unseres Lebens, Schuld am Krieg, Schuld am Hunger, Schuld an allem Bösen und Traurigen ist keine Idee und kein Prinzip. Schuld daran sind wir. Wir selber. Und auch nur durch uns, durch unsere Erkenntnis, durch unseren Willen kann es anders werden. Ob wir dann die Lehre Jesu wieder aufnehmen und uns neu zu eigen machen, oder ob wir andere Formen suchen, das ist einerlei. Die Lehre Jesu und die Lehre Laozes, die Lehre der Veden und die Lehre Goethes ist in dem, worin sie das ewig Menschliche trifft, dieselbe. Es gibt nur eine Lehre. Es gibt nur eine Religion. Es gibt nur ein Glück. 1000 Formen, 1000 Verkünder, aber nur einen Ruf, nur eine Stimme. Die Stimme Gottes kommt nicht vom Sinai und nicht aus der Bibel. Das Wesen der Liebe, der Schönheit, der Heiligkeit liegt nicht im Christentum, nicht in der Antike, nicht bei Goethe, nicht bei Tolstoi. Es liegt in dir und in mir, in jedem von uns. Dies ist die alte, einzige, immer in sich gleiche Lehre, unsere einzige ewig gültige Wahrheit. Es ist die Lehre vom Himmelreich, welches wir inwendig in uns tragen. Zündet euren Kindern die Weihnachtsbäume an, lasst sie Weihnachtslieder singen, aber betrügt euch selber nicht. Seid nicht immer und immer wieder zufrieden mit diesem ärmlichen, sentimentalen, schäbigen Gefühl, mit dem ihr eure Feste alle feiert. Verlangt mehr von euch. Denn auch die Liebe und Freude, das geheimnisvolle Ding, das wir Glück nennen, ist nicht da und nicht dort, sondern nur inwendig in uns. Der Heiland. Immer wieder wird er Mensch geboren, spricht zu Frommen, spricht zu tauben Ohren, kommt uns nah und geht uns neu verloren. Immer wieder muss er einsam ragen, aller Brüder Not und Sehnsucht tragen, immer wird er neu ans Kreuz geschlagen. Immer wieder will sich Gott verkünden, will das Himmlische ins Tal der Sünden, will ins Fleisch der Geist der Ew'ge münden. Immer wieder, auch in diesen Tagen, ist der Heiland unterwegs, zu segnen, unseren Ängsten, Tränen, Fragen, Klagen, mit dem stillen Blicke zu begegnen, den wir doch nicht zu erwidern wagen, weil nur Kinderaugen ihn ertragen. Weihnacht mit zwei Kindergeschichten. Als unser kleines, stilles Christfest beendet war, noch vor 10 Uhr am Abend des 24. Dezember, war ich müde genug, um mich auf Nacht und Bett und vor allem darauf zu freuen, dass nun zwei ganze Tage ohne Post und ohne Zeitung vor uns lagen. Unsere große Wohnstube, die sogenannte Bibliothek, sah ebenso unordentlich und abgekämpft aus wie unser Inneres, aber viel heiterer. Denn obwohl wir nur zu dreien gefeiert hatten, Hausherr, Hausfrau und Köchin, gaben doch das Tannenbäumchen mit den herabgebrannten Kerzen, das Durcheinander von farbigen, goldenen und silbernen Papieren und Bändern und auf den Tischen die Blumen, die übereinander geschichteten neuen Bücher, die teils straff, teils müde und halb eingesunkenen an die Vasen gelehnten Malereien, Aquarelle, Steinzeichnungen, Holzschnitte, Kindermalereien und Fotografien, der Stube eine ungewohnte und festliche Überfülltheit und Bewegtheit, etwas von Jahrmarkt und etwas von Schatzkammer, einen Hauch von Leben und von Unsinn, von Kinderei und Spielerei. Und dazu kam die Luft, die mit Düften ebenso ungeordnet und übermütig beladene Luft mit dem Neben- und Ineinander von Harz, Wachs, Verbranntem, von Backwerk, Wein, Blumen. Des Weiteren stauten sich im Raume und in der Stunde, wie es alten Leuten zukommt, die Bilder, Klänge und Düfte von vielen, sehr vielen Festen vergangener Jahre. 70 und mehr Jahre hatte seit dem ersten großen Erlebnis die Weihnacht mich wieder besucht, und waren es bei meiner Frau manche Jahre und Christfeste weniger, so war bei ihr dafür die Fremde, die Ferne und Erloschenheit und Unwiederbringlichkeit der Heimat und Geborgenheit noch größer als bei mir. Das Bäumchen stand schon lange dunkel und ein wenig dumm auf seinem Tischchen. Es brannte seit einer Weile das nüchterne elektrische Licht wie an jedem Abend. Da wurden wir vor den Fenstern einer anderen Art von Helligkeit gewahr. Der Tag war wechselnd klar und verhangen gewesen. An den Hängen der Berge jenseits des Seetals standen zuweilen lang hingezogene, schmale, weiße Wolken, alle in derselben Höhe. Sie hatten fest und unbeweglich geschienen und waren doch, so oft man wieder hinaussah, verschwunden oder umgebaut gewesen. Und beim Zunachten hatte es ausgesehen, als würden wir die Nacht über ohne Himmel sein und im Nebel stecken. Aber während wir mit unserer Feier unserem Baum und seinen Kerzen, unseren Geschenken und den immer dichter kommenden Erinnerungen beschäftigt gewesen waren, hatte sich draußen mancherlei zugetragen und abgespielt. Als wir das gespürt und unser Stubenlicht gelöscht hatten, fanden wir draußen in der großen Stille eine überaus schöne, geheimnisvolle Welt liegen. Das schmale Tal zu unseren Füßen war mit Nebel angefüllt, auf dessen Oberfläche ein bleiches, aber starkes Licht spielte. Über diesem Nebelballen stiegen die beschneiten Hügel und Berge hinan. Alle im selben gleichmäßigen, verteilten, aber starken Lichte stehend. Und auf die weißen Tafeln waren überall die kahlen Bäume und Wälder und die schneefreien Felsgestaltungen wie mit spitzer Feder gekritzelte Buchstaben hingeschrieben, stumme, vielverschweigende Hieroglyphen und Arabesken. Oben aber, über alledem, wogte mit vom Vollmond durchschienenem Wolkengewimmel weiß und opal glänzend ein gewaltiger Himmel, unruhig wallend und vom Licht des vollen Mondes beherrscht, der zwischen den geisterhaft sich lösenden und wieder dichtenden Schleiern verschwand und erschien. Und wenn er ein freies Stück Himmel erkämpfte, sahen wir ihn umgeben von elbisch kühlen, irisierenden Mondregenbogen, deren gleißend gleitende Farbenfolge sich in den Rändern durchschienener Wolken wiederholte. Perlig und milchig rann und rieselte das köstliche Licht durch den Himmel, glänzte schwächer unten im Nebel wieder, wogte im Schwellen und Schwinden wie in lebendigen Atemzügen. Ehe ich zu Bett ging, die Lampe brannte wieder, warf ich noch einen Blick auf meinen Gabentisch. Und wie Kinder am Christabend ein paar von ihren Geschenken mit ins Schlafzimmer und womöglich mit ins Bett nehmen, nahm ich mir auch etwas mit, um es vor dem Schlafen noch ein wenig bei mir zu haben und zu betrachten. Es waren die Gaben meiner Enkelkinder. Von Sibylle, der Jüngsten, ein Staublappen. Von Simeli eine kleine Zeichnung, ein Bauernhaus mit einem Sternhimmel darüber. Von Christine zweifarbige Illustrationen zu meiner Erzählung vom Wolf, ein kraftvoll hingehauenes Gemälde von Eva und von ihrem 10-jährigen Bruder Silva ein mit seines Vaters Maschine geschriebener Brief. Ich nahm die Sachen mit ins Atelier hinüber, wo ich Silvas Brief noch einmal las. Dann ließ ich sie liegen und stieg, mit schwerer Müdigkeit kämpfend, die Treppe zu meinem Schlafzimmer hinauf. Doch konnte ich noch lange Zeit nicht einschlafen. Die Erlebnisse und Bilder des Abends hielten mich wach. Und die nicht abzuwehrenden Reihen von Vorstellungen endeten jedes Mal mit dem Brief meines Enkels, der so lautete: Lieber Nonno, ich will dir jetzt eine kleine Geschichte schreiben. Sie heißt »Für den lieben Gott«. Paul war ein frommer Knabe. Er hatte in der Schule schon so viel vom lieben Gott gehört. Er wollte ihm jetzt auch einmal etwas schenken. Paul schaute alle seine Spielsachen an, aber alles gefiel ihm nicht. Da kam Pauls Geburtstag. Er bekam viele Spielsachen. Darunter sah er einen Taler. Da rief er: »Den schenke ich dem lieben Gott.« Paul sagte: »Ich gehe hinaus auf das Feld, dort habe ich einen schönen Platz. Da wird ihn der liebe Gott sehen und ihn holen.« Paul ging auf das Feld. Als Paul im Feld war, sah er ein altes Mütterlein. Das musste sich stützen. Er wurde traurig und gab ihr den Taler. Paul sagte, eigentlich war er für den lieben Gott. Viele Grüße von Silva Hesse. An jenem Abend gelang es mir nicht mehr, die Erinnerung heraufzubeschwören, an die meines Enkels Erzählung mich mahnte. Erst andern Tages fand sie sich von selber ein. Ich erinnerte mich, In meiner Knabenzeit, im selben Alter, in dem jetzt mein Enkel stand, 10-jährig also, hatte ich auch einmal eine Geschichte geschrieben, um sie meiner jüngeren Schwester zum Geburtstag zu schenken. Es war außer einigen Knabenversen die einzige Dichtung, vielmehr der einzige dichterische Versuch aus meiner Kindheit, der erhalten geblieben ist. Ich selbst hatte viele Jahrzehnte nichts mehr von ihm gewusst. Vor einigen Jahren aber war, ich weiß nicht mehr, bei welchem Anlass dieser kindliche Versuch wieder zu mir zurückgekehrt. Durch die Hand einer meiner Schwestern vermutlich. Und obwohl ich mich seiner nur noch undeutlich erinnern konnte, schien mir doch, er habe irgendeine Ähnlichkeit oder Verwandtschaft mit der Geschichte, die mein Enkel mehr als 60 Jahre später für mich verfasst hatte. Aber wenn ich auch bestimmt wusste, dass meine Kindergeschichte in meinem Besitz sei, wie sollte ich sie finden? Überall vollgestopfte Schubladen, gebündelte Mappen und Briefhaufen mit Aufschriften, die nicht mehr stimmten oder nicht mehr leserlich waren. Überall beschriebenes und bedrucktes Papier aus Jahren und Jahrzehnten her. Aufbewahrt, weil man sich zum Wegwerfen nicht hatte entschließen können. Aufbewahrt aus Pietät, aus Gewissenhaftigkeit, aus Mangel an Schneid und Entschlusskraft. Aus Überschätzung des Geschriebenen, das einmal wertvolles Material für irgendwelche neue Arbeiten abgeben könnte. Aufbewahrt und eingesargt, wie einsame alte Damen Kasten und Dachböden voll Schachteln und Schächtelchen mit Briefen, gepressten Blumen, abgeschnittenen Kinderlöckchen aufbewahren. Unendlich vieles sammelt sich, auch wenn man das Jahr hindurch Zentner von Papier verbrennt, um einen Literaten an, der nur selten den Wohnort gewechselt hat und in die Jahre gekommen ist. Aber ich hatte mich nun in den Wunsch festgebissen, jene Erzählung wiederzusehen, sei es auch nur, um sie mit der meines gleichaltrigen Kollegen Silver zu vergleichen oder sie vielleicht abzuschreiben und ihm als Gegengabe zu schicken. Ich plagte mich und plagte meine Frau damit einen ganzen Tag. Und wirklich fand ich das Ding schließlich am unwahrscheinlichsten Platz. Die Geschichte ist im Jahr 1887 in Calw geschrieben und heißt »Die beiden Brüder« für Marulla. Es war einmal ein Vater, der hatte 2 Söhne. Der eine war schön und stark, der andere klein und verkrüppelt. Darum verachtete der Große den Kleinen. Das gefiel dem Jüngeren nun gar nicht, und er beschloss, in die weite, weite Welt zu wandern. Als er eine Strecke weit gegangen war, begegnete ihm ein Fuhrmann, und als er den fragte, wohin er fahre, sagte der Fuhrmann, er müsse den Zwergen ihre Schätze in einen Glasberg führen. Der Kleine fragte ihn, was der Lohn sei. Er bekam die Antwort, er bekomme als Lohn einige Diamanten. Da wollte der Kleine auch gern zu den Zwergen gehen. Darum fragte er den Fuhrmann, ob er glaube, dass die Zwerge ihn aufnehmen wollten. Der Fuhrmann sagte, das wisse er nicht, aber er nahm den Kleinen mit sich. Endlich kamen sie an den Glasberg, und der Aufseher der Zwerge belohnte den Fuhrmann reichlich für seine Mühe und entließ ihn. Da bemerkte er den Kleinen und fragte ihn, was er wolle. Der Kleine sagte ihm alles. Der Zwerg sagte, er solle ihm nur nachgehen. Die Zwerge nahmen ihn gern auf, und er führte ein herrliches Leben. Nun wollen wir auch nach dem anderen Bruder sehen. Diesem ging es lang daheim sehr gut, aber als er älter wurde, kam er zum Militär und musste in den Krieg. Er wurde am rechten Arm verwundet und musste betteln. So kam der Arme auch einmal an den Glasberg und sah einen Krüppel dastehen, ahnte aber nicht, dass es sein Bruder sei. Der aber erkannte ihn gleich und fragte ihn, was er wolle. »O mein Herr, ich bin an jeder Brotrinde froh, so hungrig bin ich.« »Komm mit mir«, sagte der Kleine, und ging in eine Höhle, deren Wände von lauter Diamanten glitzerten. »Du kannst dir davon eine Handvoll nehmen, wenn du die Steine ohne Hilfe herunterbringst«, sagte der Krüppel. Der Bettler versuchte nun, mit seiner einen gesunden Hand etwas von den Diamantenfelsen loszumachen, aber es ging natürlich nicht. Da sagte der Kleine, »Du hast vielleicht einen Bruder. Ich erlaube dir, dass er dir hilft.« Da fing der Bettler an zu weinen und sagte, »Wohl hatte ich einst einen Bruder, klein und verwachsen, wie Sie, aber so gutmütig und freundlich. Er hätte mir gewiss geholfen, aber ich habe ihn lieblos von mir gestoßen und ich weiß schon lange nichts mehr von ihm.« Da sagte der Kleine, »Ich bin ja dein Kleiner. Du sollst keine Not leiden. Bleib bei mir.« Dass zwischen meiner Märchenerzählung und der meines Enkels und Kollegen eine Ähnlichkeit oder Verwandtschaft bestehe, ist wohl kein Irrtum des Großvaters. Ein Durchschnittspsychologe würde die beiden kindlichen Versuche etwa dahin deuten, jeder der beiden Erzähler sei natürlich mit dem Helden seiner Geschichte zu identifizieren. Und es erdichte sich sowohl der fromme Knabe Paul wie der kleine Krüppel eine doppelte Wunscherfüllung, nämlich zunächst ein massives Beschenktwerden, sei es mit Spielzeug und Taler oder mit einem ganzen Berg voll Edelsteinen und einem geborgenen Leben bei Zwergen, bei seinesgleichen also, fern von den großen, erwachsenen, normalen. Darüber hinaus aber erdichtet jeder der Märchenerzähler sich auch noch einen moralischen Ruhm, eine Tugendkrone. Denn mitleidig gibt er seinen Schatz dem Armen hin. Was in Wirklichkeit weder der 10-jährige Alte noch der 10-jährige Junge getan hätte. Das mag wohl stimmen. Ich habe nichts dagegen. Aber es scheint mir auch, dass die Wunscherfüllung sich im Bereich des Imaginären und Spielerischen vollziehe. Wenigstens kann ich von mir sagen, dass ich im Alter von 10 Jahren weder Kapitalist noch Juwelenhändler war und bestimmt noch niemals mit Wissen einen Diamanten gesehen hatte. Dagegen waren manche Grimmsche Märchen und war vielleicht auch Aladdin mit der Wunderlampe mir schon bekannt. Und der Edelsteinberg war für das Kind weniger eine Vorstellung von Reichtum als ein Traum von unerhörter Schönheit und Zaubermacht. Und eigentümlich kam mir auch dies vor, dass in meinem Märchen kein lieber Gott vorkommt, obwohl er für mich vermutlich selbstverständlicher und realer war als für den Enkel, der erst in der Schule auf ihn neugierig geworden war. In Weihnachtszeiten. In Weihnachtszeiten reis ich gern und bin dem Kinderjubel fern und geh in Wald und Schnee allein. Und manchmal, doch nicht jedes Jahr, trifft meine gute Stunde ein, dass ich von allem, was da war, auf einem Augenblick gesunde und irgendwo im Wald für eine Stunde der Kindheit Duft erfühle tief im Sinn und wieder Knabe bin.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Ulrich Nöten mit Gedichten und Betrachtungen zu Weihnachten von Hermann Hesse. Das Buch In Weihnachtszeiten ist im Diogenes Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache zu Mut aufgerufen. Es könne viel gewonnen werden, wenn wir uns Veränderungen stellen und gemeinsam auf die Suche nach Zielen machen, so Steinmeier. Außerdem erinnerte der Bundespräsident an den Krieg in der Ukraine. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Frank-Walter Steinmeier sagte, es sei in den vergangenen Tagen intensiv gerungen worden, um Wege, den Krieg zu beenden. Steinmeier spricht über Skepsis und Sorge. Immer wieder gäbe es aber auch Zeichen der Hoffnung und Grund für Zuversicht. Freiheit, Menschenwürde und gerechter Frieden seien wichtig, das geben wir nicht auf, so der Bundespräsident. Was gibt uns Mut und Zuversicht? Frank-Walter Steinmeier wirbt dafür, offen zu sein, gemeinsam nach Orientierung zu suchen, andere mit echtem Interesse zu Wort kommen lassen. Steinmeier sagte, gebraucht werde Mut, um immer wieder neu anzufangen. Nichts Gutes sei zu klein, als dass es nicht die Welt ein Stück heller machen könnte.